Jürgen, wie lange ist das her? Vor 3 Monaten als Prediger die Themen festgelegt haben, die Gottesdienste verteilt haben und der 1. September genannt wurde, habe ich mich sofort gemeldet. Mach ich. Also das ist meins. Und alle guckten mich irgendwie an. Was hat der 1. September? Warum ist das so bedeutsam? Ein Datum im Jahr fällt auf den Sonntag. Heute vor 80 Jahren fing der Zweite Weltkrieg an. Und es kommt jetzt auch in den Nachrichten, überall sind Versöhnungsveranstaltungen, Gedenkveranstaltungen, die uns da irgendwie diese Zeit vor Augen führen, was da vor 80 Jahren passiert ist. Der Polenfeldzug nahm seinen Lauf, der Zweite Weltkrieg wurde eingeleitet, millionenfaches Leid, unendliche Zerstörung, ungezählte Schlachten, Bombardierungen, blutgetränkte Erde, Blitzkrieg, Massenmord und Völkermord. Da war mir klar, an diesem Abend, an dem wir da zusammensaßen, es dreht sich am 1. September um ein Thema. Und das ist Versöhnung. Ihr alle kennt diese Begriffe aus dem Geschichtsunterricht. Ihr kennt die Begriffe aus Artikeln, aus Zeitungen, was weiß ich, Auschwitz, Treblinka, Dachau, Mauthausen, Theresienstadt, Orte des Massenmordes, Vergasungen, Erschießungen, medizinische Experimente mit Kindern. All das ist verbunden mit diesem Zweiten Weltkrieg. Stalingrad, Leningrad, Kurskabogen, Normandie, Monte Cassino, Unternehmen Weserübung, D-Day, Bombenkrieg, millionenfaches Leid, Leben und Sterben in Luftschutzbunkern, leichengesäumte Heerstraßen. Am Ende 60 Millionen Tote, zahllose Verstümmelte, vergewaltigte Frauen, traumatisierte Menschen. Mache ich was falsch oder? Stört mich nämlich selbst. Millionenfaches Leid. Andernfalls wechseln wir das. Vielen Dank. Also ich möchte euch mit diesen Schlagworten einfach nur hineinnehmen in etwas, was vor 80 Jahren von deutschem Boden ausgegangen ist. Waisen, Heimatvertriebene, Menschen haben ihre Heimat verloren, Displaced Persons. Ja, der Krieg hinterlässt ein geteiltes Europa. Zäune wurden errichtet, Gräben gezogen, Minen gelegt. Es drohte ein neuer Krieg. Jahrzehntelang stehen sich Völker Europas in Feindschaft gegenüber, bis an die Zähne bewaffnet, hochgerüstet und entschlossen, einen neuen Krieg vom Zaun zu brechen. Ich will jetzt keinen Geschichtsunterricht halten, das wäre auch der falsche Ort. Den meisten von uns, das hatte ich schon gesagt, dürfen diese geschichtlichen Inhalte dieser braunen Zeit von 1933 bis 1945, wie auch die Folgen des Krieges, geläufig sein. Es war eine Herrschaft des Bösen mit dem Ziel, die Weltherrschaft zu erlangen und das jüdische Volk und viele andere mit industriellen Methoden zu vernichten. Angekündigt in einem Masterplan, Hitlers Mein Kampf. Man hätte es wissen können, was da kommt. 1. September 1939, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, wie es damals im Deutschen Rundfunk verkündet wurde. England und Frankreich traten in den Krieg ein, der sich dann sehr schnell zu einem Weltenbrand entwickelt hat. Das Unheil nahm seinen Lauf. 6 Jahre langes Morden und Hinschlachten. Dann das Fanal in Asien, Hiroshima, Nagasaki, 2 Atombomben, 2 Städte, 1 Schicksal. Angesichts dieser begangenen Gräueltaten muss ich mich immer wieder aufs Neue fragen, ist da überhaupt Versöhnung möglich? zwischen den Völkern, Versöhnung zwischen Deutschen und Polen, zwischen uns und den Franzosen, unserem sogenannten Erzfeind, zwischen uns und den Russen, den Amerikanern, den Belgiern, den Holländern, den Engländern, zwischen uns und den Israelis. Ist Versöhnung möglich? Warum sollten die Griechen uns die Hand reichen, wo doch Soldaten der deutschen Wehrmacht in vielen Dörfern einfach Massenerschießungen vorgenommen haben? So zum Beispiel am 13. September 1943 in der Ortschaft Kalavgeta und in 24 weiteren Ortschaften, alle Männer über 15, alle Männer über 15 erschossen. 1300 Männer, und ich sage nochmal dieses Alter, über 15. Zusammen mit meiner Frau, und das wird jetzt ein bisschen zeugnishaft, habe ich einige Stätten dieses Grauens besucht. 1979 waren wir in Auschwitz. Wir waren in Bergen-Belsen, in diesem Kalavrita in Griechenland und haben auch, das hat jetzt mit dem Zweiten Weltkrieg nichts zu tun, die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs besucht in Verdun. Und wir haben uns immer wieder diese Frage gestellt, wie das mit der Versöhnung zwischen den Völkern funktionieren konnte. Also ich bin ja, das ist das Zeugnishafte jetzt erzähle ich ein paar kleine Geschichten so von früher. Als ich 16-jährig das erste Mal von zu Hause per Anhalter weggefahren bin, ging das nach Norwegen und kurz darauf auch nach Belgien. Und habe ich jemanden angesprochen, sprechen Sie Deutsch? Und dann denkst du so als junger Mensch mit langen Haaren und zotteligen Jeans, der sagt dir jetzt, ja, ich spreche Deutsch und was willst du denn? Und dann schrie der mich an und sagte, ich habe einmal in meinem Leben Deutsch sprechen müssen, ich spreche nie wieder Deutsch. Das war so eine Begegnung irgendwie, wo ich dachte, das ist eine Begegnung mit der Geschichte meines Landes, meines Volkes. Oder als wir 1979, wir waren gerade im Begriff Familie zu werden, Auschwitz besuchten, wir hatten gerade unsere, wie alt war Anja? Ein Jahr, ne? Die haben wir in der Rückentrage gehabt, Anja in der Rückentrage, durch Auschwitz gelaufen, hat uns die polnische Dame an der Kasse gesagt, da vorne ist eine deutschsprachige Gruppe, da könnt ihr euch anschließen. Das waren Schweizer. Also Schweizer, fühlt euch jetzt nicht angesprochen. Ich liebe alle Schweizer. Ich habe da selber mal gewohnt. Und dann merkten wir, als wir uns in dieser Gruppe anschlossen, dass wir angerempelt wurden und irgendwie hat man schlechte Bemerkungen über uns Deutsche gemacht. Irgendwie deutsches Frontschwein habe ich dann plötzlich in meinem Ohr gehört, obwohl ich gar nicht so das Alter hatte. Und dann kam so einer und stellte sich vor mich auf und vor mich hin und sagte, junger Mann, haben Sie Anstand, gehen Sie, wir wollen Sie hier nicht haben. Da habe ich irgendwie gedacht, was, also ihr müsst euch das vorstellen, da hat man Schaufenster voll mit Koffern gesehen, mit abgeschnittenen Haaren von den Menschen, die dort umgebracht wurden. Und da habe ich diese Feindschaft erlebt, dieses, ich nehme es andere, ne? Ist das okay, oder? Oder ist das nur der Bart? Jetzt geht's, glaube ich, wieder. Ja, das. Ich glaube, jetzt geht, oder? Jetzt. Ja, machen wir das. Heinz und Technik, zwei Welten begegnen sich. Jetzt? Funktioniert's? Ja, gut, danke. Ja, Geschichten von früher, das hat etwas mit mir gemacht. Mir war immer, das kann meine Frau bestätigen, war immer daran gelegen, irgendwie zu verstehen, wie denken die Menschen in anderen Ländern über mich. Und ich habe Reisen in andere Länder immer als etwas empfunden, dass ich da als Botschafter meines Landes auch unterwegs bin. Und ich wollte immer verstehen, was haben diese Gräuel des Zweiten Weltkriegs mit diesen Menschen dort gemacht? Und das war nicht gut. Da waren wir in Kalavrita, in diesem Ort, wo 1300 Männer über 15 erschossen wurden, zusammengetrieben an einem Tag, wo das Blut, hat man uns gesagt, konnten wir in einer Gedenkstätte, konnte man das sehen, das Blut die Straße runterfloss. Da fühlt man sich nicht gut. Also ich habe mich jedenfalls nicht gut gefühlt. Irgendwie, ich habe dann einen gefragt, so einen jungen Mann, sag mal, jetzt bedienst du mich hier in der Kneipe und sagt er, das ist Geschichte. Ihr seid jetzt anders. Aber irgendwie fällt mir das schwer zu glauben. In Frankreich, das war das letzte Erlebnis, das führt in den Ersten Weltkrieg, da gibt es in Verdun ein sogenanntes Beinhaus. Das ist ein kirchenähnlicher Bau mit Riesenturm. Und da sind unten auf der Rückseite Fenster drin. Und wenn man da reinschaut, kann man nur Knochen sehen von gefallenen Soldaten, die man nach diesen Kampfhandlungen den einzelnen Menschen nicht mehr zuordnen konnte. Man hat uns gesagt, da liegen Deutsche, Franzosen, Marokkaner, Engländer, alle, die da irgendwie gekämpft hatten, deren Leiber zerrissen waren und die da unten auf die Auferstehung warten. Ich war an Hesekiel erinnert, die Gebeine, die da übereinander lagen und die irgendwie wieder zusammenkommen werden. Freund und Feind in Tod vereint, also könnte man jetzt so sagen, aber jedes einzelne Leben, das dort ausgehaucht wurde, war ein Leben, wie wir es gerne gelebt hätten, wie du und ich es gern gelebt hätten, mit Freud, mit Leid. Da waren Familien, da waren Ehepartner, Freundinnen, Kameraden. Das waren Männer in eurem Alter, die da zerfetzt wurden, die da jetzt in Verdun liegen. Versöhnung. Versöhnung, dieses Thema. Das ist jetzt vielleicht ein langer Prolog gewesen für etwas, was man vielleicht viel kürzer sagen könnte. Versöhnung. Gott ruft uns auf. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und wir lesen aus dem 2. Korintherbrief, 5. Kapitel, die Verse 18 bis 21. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf: Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Lest das in anderen Übersetzungen, da steht es ein bisschen anders. Aber der Kern ist klar. Lasst euch versöhnen mit Gott. Der Krieg, der heute vor 80 Jahren seinen Anfang nahm, führte wie kaum ein anderes Ereignis der Welt vor Augen, zu welchen Sünden wir Menschen fähig sind. So wurde die ganze Kreativität der Ingenieurskunst eingesetzt, Mordmaschinen mit der größtmöglichen Effizienz zu bauen. Ja, man kann sogar behaupten, dass das Böse eine gewisse Kultivierung erfahren hat. Die Gefallene, die von Gott getrennte Schöpfung, zeigt ihre boshafte Fratze. Der Völkermord wurde auch von braven Verwaltungsbeamten organisiert. Bahnangestellten stellten die Fahrpläne für Deportationen auf. Ein geöltes System zur Vernichtung von Menschen in Zeiten größtmöglicher Gottesferne. Natürlich, wir wissen auch von den anderen, die Anständigen, die Rechtschaffenden, die sich gegen dieses Terrorsystem gestellt haben und dafür mit ihrem Leben bezahlt haben. Menschen, die in den Riss getreten sind. Bonhoeffer, Geschwister Scholl, die Männer des 20. Juli. Dieser Krieg verdeutlicht, wie auch die vielen anderen Kriege zuvor und danach, den allgemeinen Zustand der Menschheit. Das Wesen des Menschen überhaupt. Wir Menschen sind von Gott getrennt, verloren, zu jeder Sünde fähig. In diese Welt hinein, in deine und meine Welt hinein, in deine Realität und in meine Realität hinein, sendet Gott seinen Sohn Jesus Christus, um uns mit ihm um uns mit sich selbst durch ihn zu versöhnen. Gott versöhnt sich selbst durch Jesus Christus mit uns. Weihnachten singen wir es. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Merkt ihr, Sühne und Versöhnung sind zwei Begriffe, die einen gemeinsamen Wortstamm haben. Sühne, das ist ein juristischer Begriff, ist der Vorgang, durch den ein Mensch, der schuldig geworden ist, diese Schuld durch eine Ausgleichsleistung aufhebt oder mindert. Und Gott hat diesen Ausgleich in Christus erbracht, diesen Ausgleich geschaffen. Er hat sich praktisch die Schuld, die wir hätten tragen müssen, hat er auf sich genommen. Und Versöhnung, dieser Satz ist leider nicht von mir, meint die Wiederherstellung der ursprünglichen Gemeinschaft. Der Satz stammt von Ralf Luther, einem deutschen Theologen. Versöhnung meint die Wiederherstellung der ursprünglichen Gemeinschaft. Also nicht nur die Beendigung eines Streites oder die Erstellung oder die Einstellung von Feindseligkeiten, sondern meint immer auch die Wiederherstellung der einstigen Gemeinschaft, den Urzustand. Und das ist Gottes großes Anliegen, die Wiederherstellung der einstigen Gemeinschaft mit ihm. Die Versöhnung oder Versöhnung, von der hier im 2. Korintherbrief die Rede ist, meint genau dies. Wieder mit Gott verbunden werden, in die einstige Nähe zu Gott zurückgeführt werden, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen, also uns, dich und mich, ihre Verfehlungen, ihre Schuld nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung anvertraute. Gott selbst schafft den Ausweg. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dieser Ruf Gottes, lasst euch versöhnen mit Gott, unterstreicht seine grenzenlose Barmherzigkeit und lässt uns klar erkennen, dass wir Gott nicht versöhnlich stimmen müssen und auch nicht versöhnlich stimmen können. Das ist nicht möglich. Alles, was zu einer gelingenden Versöhnung beizutragen vermag, ist von und durch Gott gekommen. Deshalb heißt es ja auch nicht, versöhnt euch mit Gott, sondern lasst euch versöhnen. Das heißt, Gott ist der Handelnde. Ich bin der Passive. Ich kann dieses annehmen. Ich kann mich nicht mit Gott versöhnen. Das funktioniert nicht. Wir können das von uns aus nicht. Von uns kann dies nicht passieren. An uns liegt es, nur dieses Versöhnungswerk Gottes anzunehmen. Wenn Gott die Reset-Taste für mein Lebensprogramm drückt, nimmt er mir so mein Unheil, meine Verlorenheit, meine Sünde und gibt mir stattdessen sein Heil, seinen Geist, seine Gemeinschaft und seine Vergebung. Nochmal, von unserer Seite gibt es nichts, was geeignet ist, Gottes Haltung uns gegenüber positiv zu verbessern. Sein Versöhnungswerk ist vollkommen. Das Leben kann neu und unbeschwert beginnen. Viele Religionen und auch manche Christen vermitteln, dass es Werke zu tun gilt, um sich Gott geneigt zu machen, ihn gnädig und versöhnlich zu stimmen. Geschwister, das sind Irrwege. Gott hat sich eindeutig festgelegt. Gnade vor Recht. Ich bin aber trotz dessen, dass ich Gott mir nicht geneigt machen kann, trotz dessen, dass ich seine Haltung mir gegenüber nicht verändern kann, weil seine Liebe bedingungslos ist, bin ich trotzdem davon überzeugt, dass zum Beispiel das Doppelgebot, Gott und seinen Nächsten zu lieben wie mich selbst, fester Bestandteil eines christlichen und geisterfüllten Lebens zu sein hat. Nicht um Gott zu gefallen oder ihn gar versöhnlich zu stimmen oder ihm zu zeigen, wie wichtig er mir ist. Nein, ganz einfach nur so. Quasi als natürlicher Ausfluss, als logische Folge dessen, was die lebendige Beziehung zu Jesus mit sich bringt. Ich erinnere an den vernunftgemäßen Gottesdienst, Römer 12, kann man mal lesen. Jürgen Rossow hat kürzlich darüber gesprochen. Gott hat zwar für uns das Große und Ganze geregelt, wie ich mit ihm und er mit mir ins Reine kommt. lässt mir und uns jedoch genügend Handlungsspielräume für unseren eigenen Einsatz, für eigene Ideen, für Dinge, die uns wichtig sind. So heißt es zum Beispiel in der Schrift: Lasst über euren Zorn nicht die Sonne untergehen. Was tun, wenn der Haussegen schief hängt? Wenn der Partner gerade nicht so tickt, wie ich mir das wünsche? Wenn meine Erwartungen unerfüllt bleiben? Wenn die Kinder allzu deutlich ihren Respekt gegenüber den Eltern verweigern und sich querstellen und ich draufhauen möchte, voller Zorn? Wenn die Kollegen mich mobben, ich in die Ecke gedrängt werde? Unterstellte Mitarbeiter ihre Leistung verweigern? Mein Nachbar mir nicht nur Steine in den Garten wirft? Mein Bruder, meine Schwester mich meidet? Was dann? Versöhnung. Gott hat mit seiner Versöhnungstat auf seine Rechte verzichtet. Gott hat auf seine Rechte verzichtet, kann man das so sagen? Gott hat auf seine Rechte verzichtet. Gott verzichtet auf sein Recht, weil er uns liebt. Wenn das so ist, dürfen wir uns daran wohl ein Beispiel nehmen. Warum sollte ich an meinem Zorn festhalten, wenn Gott an seinem Zorn nicht festhält? Wir singen das sogar in einem Lied. Ein Psalmwort ist das oder ein gesungener Bibeltext. Gott hält an seinem Zorn nicht ewig fest. Wo ist solch ein Gott? Denn er ist barmherzig. Versöhnung in der Ehe, Versöhnung in der Familie leben, mit dem Partner, mit den Kindern, mit den Kollegen das verbindende Gespräch suchen, den nachgeordneten Mitarbeiter nicht nur als Leistungserbringer bewerten, den Kindern Wege der Versöhnung aufweisen, eigene elterliche Schuld anerkennen, zubilligen. Ich habe da was falsch gemacht. Im Blick behalten, dass auch unter uns Menschen, sei es in der Familie oder Gemeinde, es sich auch immer um den Erhalt und die Wiederherstellung der ursprünglichen Gemeinschaft dreht. Den Urzustand herstellen. Versöhnung. Wir wissen, wie schnell die Dinge aus dem Lot geraten, wie kleine Kriege vom Zaun gebrochen werden können, wie schnell schießen wir mit Worten dem Bruder, der Schwester in den Rücken, grenzen aus, weil uns deren Überzeugungen nicht passen, beharren auf unserem Recht und zeigen Frontlinien auf, bis hierher und nicht weiter. Ein Schritt weiter und du bist tot. Kennen wir diese Gedanken? Du gehörst nicht mehr dazu. Wir wollen dich hier nicht. Ist das christliches Denken? Sind es nicht die kleinen Kriege des Alltags, die es zu befrieden gilt? Blitzsiege über unseren Nächsten verlieren schnell ihren Glanz. Lasst uns tun, was Frieden bringt. Frieden mit Gott, Frieden mit meinem Bruder, Frieden mit meiner Schwester. Ich komme jetzt zum Schluss und wenn ich Amen sage, drückst du auf die Taste? Ja, mach da. Ich bin wirklich froh und dankbar, durch ein nahezu allumfassendes, grenzenloses Europa fahren zu können, auch wenn überall die Spuren des großen Krieges zu sehen sind. So überwiegen doch die Zeichen der Versöhnung zwischen den Völkern. Damit meine ich nicht die politischen Standardsprüche, sondern die Menschen, die unverkrampft heute unser Land besuchen, sich umschauen und feststellen, dass hier überwiegend keine Monster wohnen. Und ich bin froh und dankbar dafür, Teil einer Gemeinde zu sein, die sich auf den Weg gemacht hat, Gottes versöhnende Botschaft in die Welt zu tragen. Eine Gemeinde, in der ich angenommen werde, wie Christus mich angenommen hat. Eine Gemeinde, in der sich die versöhnende Kraft Gottes entfalten kann. Amen.